Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuerforschende. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wir befinden uns auf der MainWürfelCon Online. Es ist der 2. Mai 2020 und wir wollen heute ein Abenteuer erforschen, nämlich Diener der Aschenkönigin von Dungeon World. Vielleicht einmal ganz kurz zur Vorstellung. Stefan, du warst der Redakteur für dieses Abenteuer, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich habe es auch in dem Zuge vorher nachher, ich glaube insgesamt 2 oder 3 Mal geleitet mit verschiedenen Gruppen und habe mir sonst ja im Zuge der Übersetzung, die von Ayringa Voino gemacht wurde übrigens, näher damit beschäftigt.
Ausgezeichnet. Dann ist Frank noch an Bord, der sich ebenfalls in der Welt von Dungeon World sehr gut auskennt und auch dieses Abenteuer im Original sogar unterstützt hat, glaube ich.
Ja, damals, als es bei Kickstarter war. Ja, als es damals bei Kickstarter irgendwie gekickstartert wurde, da habe ich damals auch mitgemacht und deswegen habe ich auch die Printfassung. Ich glaube, also wenn ich mich nicht ganz irre, gibt's die auch sonst gar nicht mehr.
Nee, also ich habe sie auch nicht, also bin ich nie dran gekommen.
Kommt aber vom Format ungefähr auf selbe hinaus, das Papier ist ein bisschen anders, aber ja.
Ja, und ich bin Daniel, ich bin sozusagen einer der beiden Verlagsleute aus dem System Matters Verlag, zusammen mit Patrick, der hier, glaube ich, stumm geschaltet ist, aber uns trotzdem seine beiden Ohren schenkt. Wir wollen uns, wie gesagt, mit Diener der Aschenkönigin beschäftigen. Diener der Aschenkönigin wurde geschrieben von Jason Lutz. Den kennt man, glaube ich, eher aus dem Comic-Bereich. Ich weiß nicht, ob Stefan gerade einen Titel parat hat, aber...
Dieses Berlin-Comic, wie hieß es da?
Ja, stimmt, genau. Das war, ich glaube, das war ein historischer Comic, wenn ich mich nicht irre.
Ja, aber das ist ein Roman, glaube ich, so. Ich
glaube, das war ein Comic. Ich bin aber nicht sicher.
Ja, doch, ist ein Comic.
Ich glaube, er heißt einfach Berlin von Jason Lutz.
Ja, das ist
groß rausgekommen und hat seit 20 Jahren dran gearbeitet. Jason Lutz war über 20 Jahre sogar. Und schickes Ding geworden. Aber der macht auch Rollenspiele.
Ja, der hat nicht nur dieses schöne Abenteuer geschrieben, der hat auch den Originaltext für die verhängnisvollen Weiten geschrieben und auch die sehr schönen weiteren Bände rund um Monster und verhängnisvolle Tiefen gemacht für Dungeon World. Und gerade im Dungeon World-Bereich stechen diese Sachen heraus. Also es ist wirklich sehr schön.
Genau, verhängnisvolle Weiten haben wir jetzt ja auch rausgemacht als Zusatzband für Dungeon World und daher liegt es auch nahe, dass wir das Abenteuer mal besprechen, denn es fügt sich sehr, sehr gut in verhängnisvolle Weiten ein und greift eigentlich heimlich Elemente daraus auf. So.
Das Ganze ist erschienen im Jahr 2013. Die deutsche Fassung ist im Jahr 2017 erschienen. Wie Frank ja vorhin schon sagte, es war ein Kickstarter damals. Das Abenteuer heißt auf Englisch Servants of the Cinder Queen. Das Artwork soll nicht unerwähnt bleiben. Das ist von Kenji Vijaja, was uns ebenfalls so gut gefallen hat, dass wir es auch lizenziert haben. Und ich freue mich sehr, dass das alles geklappt hat. Dann wollen wir uns mal das Abenteuer ein bisschen genauer anschauen. Erforschen wir es. Stefan, worum geht's in dem Abenteuer?
Es ist erstmal, vom Setting her spielt das Abenteuer in einer nördlichen Region. Also wir kriegen sehr starke Skyrim-Vibes, wenn ich es mal so sagen kann. Und die Hintergrundgeschichte ist ein kosmischer Konflikt. Es gibt einen großen Vulkan, der einen Zugang zur Feuerebene beherbergt. Offenbar jeder Vulkan ist das so. Und in dieser Feuerebene herrscht die Aschekönigin und die hat die flammende Heerschar, die ihr zu Diensten ist. Aber damit die da nicht rauskommt und die Welt zerstört, gibt es den Himmelsgott oder den Donnergott eigentlich Vitir. Der passt dann auf, dass dieses Portal geschlossen bleibt. Und damit das so ist, hat er dort sein Kloster gestiftet und seine Kriegermönche wohnen in einem Kloster an diesem Vulkan, Vitirs Horn. So, und vor 300 Jahren gab es aber dann eine große Katastrophe, denn der Vulkan ist ausgebrochen und diese flammende Heerschar ist rausgekommen. Das Kloster wurde von Lava überschüttet, die Mönche sind alle gestorben, aber so ist dann die Legende, Vitir schlägt mit seinem Hammer ein Siegel in diesen Vulkan und verschließt damit den Krater. Seitdem ist da Ruhe, aber, und jetzt beginnt das Abenteuer, in letzter Zeit verschwinden Leute in dem kleinen Dorf unterhalb des Vulkans, das lange nachdem das Ganze passiert ist, gegründet wurde. Und man erzählt sich von Geistern und seltsamen Erscheinungen im Dunkeln und Feuer und ganz gruseligen Dingen, die da unten oben im Nebel vom Berg herabkommen. Und jetzt kommen wir in den Spoiler. Ein Hexenmeister oder ein Magier, wie man ihn nennen möchte, hat einen magischen Stab geschaffen oder er ist ein Diener der Aschenkönigin, der verehrt sie und er möchte sie befreien. Und er ist mit seinen Anhängern, seinem Kult, da hinaufgezogen und sucht jetzt in dem verschütteten Kloster den Zugang zu dem Siegel und sucht nach dem Buch des Regens, dem magischen Buch, mit dem er das Siegel brechen und seine geliebte Aschenkönigin befreien und auch die Welt loslassen kann. Und die Helden kommen an und vielleicht gerade rechtzeitig, um ihn aufzuhalten oder auch nicht. Und das wird sich dann zeigen.
Wie gesagt, das Abenteuer ist für Dungeon World und es hat insgesamt 28 Seiten, auf denen die Geschichte erzählt wird. Darunter sind auch Anhänge für die einzelnen Monster und auch noch die einzelnen Gegenstände, die gefunden werden können. Und das Ganze ist recht kompakt dargestellt.
Genau, es gibt, also es sind 10 Gebieten eingeteilt. Also es gibt, das Abenteuer ist sozusagen ortsbasiert. Es gibt 10 Orte, die interessant sind. Jeweils mit Eindrücken, Gebietsspielzügen, besondere Entdeckungen und Spielerspielzügen, die an diesen Orten eine Rolle spielen können. Und auch vermerkt, mit welchen anderen Gebieten dieses Gebiet jeweils in Verbindung steht. Wie man von A nach B gelangen kann.
Im Gegensatz zu den anderen Abenteuern, die wir bisher besprochen haben, sind Dungeon World Abenteuer natürlich eine gewisse Seltenheit, weil so viele Dungeon World Abenteuer gibt's ja nicht. Es sind ja sehr frei in ihrer Art und Weise, wie sie aufgeschrieben werden. Darum fand ich es ganz interessant, sowas mal zu untersuchen. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Sachen, die uns besonders gut gefallen haben. Frank, was hat dir denn besonders gut gefallen an Diener der Aschenkönigin?
Also ganz offensichtlich erstmal ist, dass das ganze Ding sehr kurz und kompakt ist.
Ach, das ist das Beste.
Das ist, also das ist halt eine Sache, die sticht direkt heraus. Das ist jetzt kein, das Ding, wie gesagt, das hat keine 30 Seiten Inhalt. Das kann man halt auch, also ich habe jetzt auch im Vorfeld das halt mal eben in der Stunde mal kurz nochmal gelesen. Also jetzt nicht komplett konzentriert, aber ich habe auf jeden Fall jetzt wieder alles rausgeholt, was es da zu wissen gibt. Und das macht halt einfach auch Spaß. Also da kann man auch schnell mal eben vorbereiten. Im Zuge dessen halt auch direkt die ganze Aufteilung. Da kommen wir natürlich gleich wahrscheinlich noch mehr im Detail drauf zu sprechen. Aber wie das Ganze eingeteilt ist, also diese 10 Gebiete sind eigentlich immer auf einer Doppelseite maximal oder auf einer Seite beschrieben. Wir sind eigentlich sogar alle auf einer Seite beschrieben. Und halt sehr kompakt und sehr übersichtlich das Ganze. Also das ist auf jeden Fall besonders an dem Ding. Gerade im Vergleich zu anderen Abenteuern, die man sonst so sieht.
Ja, tatsächlich hat der eigentliche Abenteuertext circa 14 Seiten, so in etwa, mit Illustrationen so drin. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Und den anderen Punkt würde ich auch gleich mit aufgreifen. Ich bin mir sicher, da wird mir Stefan beipflichten, der ja auch einige Abenteuer schon geschrieben hat, nicht für Dungeon World notwendigerweise, aber natürlich auch für andere Systeme. Der Aufbau des Abenteuers ist wirklich sehr bemerkenswert. Also das Format gibt mehr oder weniger den Inhalt vor.
Vielleicht für die, die das nicht kennen und sich hier schön spoilern lassen. Mal so ganz, ganz grob, also so eine Seite von einem Gebiet. Jetzt hat man zum Beispiel das Gebiet, waren wir direkt am Anfang, dann ist es nicht so schlimm gespoilert, hat man halt das Dorf, wo das alles anfängt. Das heißt, Meerwold, das ist halt auch eine Seite und dann hat man halt da mehrere, ja, kurze Blöcke, in dem dann halt einmal hat man eine Tabelle mit Gerüchten, dann hat man eine Tabelle mit möglichen Bewohnernamen, man hat ein paar Eigenschaften von der Siedlung. Also es ist sehr schematisch und konzentriert halt die Sachen, die halt dafür wichtig sind. Alles auf einen Blick. Man hat ein paar Spielzüge als Spielleiter und so ein paar Eindrücke, also so wie es da riecht, wie es da aussieht und solche Sachen. Also alles sehr übersichtlich, direkt auf einen Blick und alles auch sehr ähnlich, also vom Aufbau her.
Genau, also kurz vielleicht über Überblick nach dem Dorf. Kann man eben aufsteigen auf den Berg, da gibt es dann die verlassene Kuppe, das ist dann so eine Lava-Hochebene, wo früher das Kloster war. Darunter sind dann eben die Katakomben, also dieses Tunnellabyrinth des Klosters. Da gibt es dann eine Grabkammer einer heiligen Kriegerin. Und dann gibt es eben eine verschüttete Hürde, wo sich die Skelettdiener dieses Magiers durchgraben müssen. Dahinter ist dann die Bibliothek, das ist eine Hürde, die der Bösewicht eben hat. Und deswegen verschwinden Menschen, weil er die Körper braucht, um ihm als Skelettdiener diese Hürde wegzuschaffen. Und zwar sind das Skelette, die dann eben so das Innere so mit Flammen angefüllt ist. Und die sind natürlich extra gefährlich, brennen aber auch durch. Bibliothek gibt es dann, wie gesagt, dann ein heiliges Gewölbe mit Artefakten, die versiegelten Krater selber, die Lavatunnel, aus denen man flieht. Und das 10. Gebiet ist dann die Elementarebene des Feuers. Das ist nochmal ein eigenes Gebiet, denn auch da kann man natürlich unter Umständen hingelangen. Und das wäre auch schon das Direktpunkt, der mir gut gefallen hat. Und den ich hervorheben möchte. Zwei Dinge eigentlich. Das erste ist, es fängt im Grunde an wie eine typische Nebenquest. Du bist in so einem kleinen Dorf, da ist auch nicht viel los. Sagen, verschwinden Leute, da ist irgendwie, vielleicht haben die einen brennenden Totenschädel gesehen im Nebel oder so. Ja gut, geht man hoch, arbeitet sich durch und nach findet man raus, hier geht es um nichts Geringeres, als dass ein Tor geöffnet wird zur Feuerebene und dass ein Konflikt zwischen zwei Göttern neu aufgewärmt wird. Also Man stolpert in ein richtig episches Abenteuer rein, was eben aber auch direkt an einem Abend gespielt werden kann oder eben auch schnell losgehen kann. Das ist schön. Und der Dungeon hat Zeitebenen. Meiner Meinung nach erkennt man ein gutes Dungeon-Abenteuer daran, dass dieser Dungeon Zeitebenen besitzt. Wir haben das Kloster, das sind Räume, die haben eine Geschichte. Das Kloster ist auf einem Berg gebaut, mit Lavahöhlen, die eine Geschichte haben. Das Kloster ist dann von Lava überflutet worden. Das heißt, wir haben dann nochmals zu unserer Ruinenebene. Und ja, dann gibt es nochmal jemanden, der das Ganze wieder aufgräbt und in letzter Zeit, so in den letzten Tagen, da noch alles durchwühlt hat. Also wir können durch die Art und Weise, wie dieser Dungeon aufgebaut ist, schon Geschichten erzählen, was passiert ist. Und das ist immer spannend.
Ja, stimmt, da gibt's ja auch diese Gräber von den Mönchen und so und genau diese Gegenstände, diese Ritualgegenstände, die sie da ja hinter so Prüfungen versteckt haben, in diesem Gewölbe und so. Also das ist schon wirklich schön gemacht. Und genau, da ist auch was, das ist auch so ein Detail, fand ich ganz cool. Es gibt irgendwie so einen Riss in der Wand und wenn man sich da durchquetscht, dann kann man halt in ein anderes Gebiet reinkommen, das man sonst nicht sofort erreichen würde.
Genau, das ist sehr offen aufgebaut. Und das ist deswegen so offen aufgebaut, weil es meiner Meinung nach mit den Erkunden- und Navigieren-Spielzügen aus den verhängnisvollen Weiten gespielt werden sollte. Wo man als Spielleiter im Grunde nur so einen Bausatz braucht und dann Würfelwürfe entscheiden, wie lange ich brauche, um irgendwo hinzukommen oder ob ich einen geraden Weg finde, ob ich Umwege nehmen muss oder so.
Ja, oder durch Spielzüge werden die Sachen erst freigeschaltet. Also wenn die Spieler, wenn die Charaktere nach Wegen suchen, dann Würfel und am Ende kommt dann halt raus, okay, sie finden vielleicht doch einen geheimen Zugang, der eine gute Abkürzung ist. Oder sie finden halt nur den ganz normalen Ausgang, über den es dann weitergeht. Das ist auch ganz schön gemacht.
Eins würde ich noch sagen, was mir, glaube ich, so mein Hauptargument ist, was mir für das Abenteuer Verhängnisvolle Weite ist auf Deutsch viel später rausgekommen. Auf Englisch ist es, glaube ich, deutlich älter, oder? Ich glaube, 2015
ist auf jeden Fall nah dran an der Aschekönigin rausgekommen.
Beziehungsweise ich bin sicher, dass Jason Lutz beide Sachen sozusagen in seinem Spielstil entwickelt hat. Von daher, die beiden Sachen gehören zusammen. Okay, aber was ich noch sagen wollte, ist, der Böse arbeitet nach einer Tabelle sozusagen. Tordes Skull heißt der Hohepriester. Und der hat Es gibt düstere Vorzeichen, die sozusagen sein Vorankommen darstellen. Also erste ist, er opfert gefangene Dorfbewohner, belebt sie in seinem Stab als Diener der Aschekönigin wieder. Das zweite ist, er erhält Zugang zur Bibliothek, durch den das freigraben. Dritte ist, er findet das Buch des Regens in der Bibliothek, was verschlossen ist und stark bewacht ist von einem Steinwächter. Das vierte ist, er erreicht dann den Krater. Das fünfte ist, er kehrt das Ritual des Steinsiegels um mit Hilfe des Buch des Regens und bricht das Siegel. Und dann das letzte ist, Gildarte, das ist die Aschekönigin, die gelangt in unsere Welt. Das heißt, es gibt einen Ablaufplan, wie der Böse handeln wird. Und als Spieler, da kann ich jedes Mal, wenn die Spieler sich zu viel Zeit lassen, wenn sie Würfe versemmeln, wenn ich Druck machen will, kann ich das eskalieren. Und der Clou ist aber, das Abenteuer bleibt interessant, egal an welchem Punkt dieses Ablaufs die Charaktere den Bösewicht stellen. Es kann sein, dass sie genau dann eintreffen, wenn gerade das Ritual läuft. Gut, das ist der Klassiker, das ist dann auch toll. Es kann sein, dass sie ihn aufhalten, bevor er die Bibliothek überhaupt erreicht. Es kann sein, dass sie ihn gar nicht aufhalten und dass die Aschekönigin freikommt. Und für alle diese Elemente gibt es trotzdem noch genug Material, um es zu spielen. Das erste bedeutet dann eben, du kriegst den klassischen Showdown im Krater. Das zweite kann bedeuten, du besiegst ihn direkt und dann überlegst, jetzt habe ich diesen Stab und jetzt habe ich hier dieses große Kloster, das ich erforschen kann. Und was mache ich jetzt damit und wie sorge ich dafür, entweder, dass ich selbst mich bereichere oder dass es wieder passiert? Das andere ist eben, ja, hier hast du jetzt die Ascheebene, die kommt zu dir und da kommen ganz neue Supergegner auf dich zu. Was machst du mit denen? Also es ist sehr anti-Railroady und das hat mich sehr beeindruckt.
Mein Punkt wäre, der mir sehr gut gefallen hat, ein ganz kleiner erstmal nur, und zwar mag ich die Monster Diener der Aschenkönigin sehr, denn die sind sehr clever designt. Der Magier kann die Toten wiederbeleben und in denen brennt dann eben dieses Feuer von Elorash, also von dieser Feuerebene, könnte man sagen. Das Problem ist aber, dass wenn er Skelette wiederbelebt, die sehr schnell verbraucht werden. Also die werden dann nur noch zu verkohlten Knochen, weil diese Flamme eben so stark brennt. Das heißt also, er braucht neue Opfer, die dann ein bisschen frischer sind, damit die eben auch ein bisschen länger brennen. Und das fand ich eigentlich ein ziemlich tolles Ding. Also das ist eine sehr schöne bildliche Form auch, wie die Magie funktioniert und wie eben die Ebene des Feuers dann irgendwie einwirkt. Das fand ich sehr schön.
Ja, ist auch immer wieder in dem Abenteuer, dass die Spieler über so verkohlte Knochenreste stolpern können. Das ist halt dann auch ein Nebeneffekt und auch ein nettes Atmosphäre-Ding, was man immer wieder einstreuen kann und was ja auch gut dann passt halt. Dass halt die Überreste von den verkohlten Dienern, die halt in sich zusammengefallen sind, da noch überall rumliegen und man darüber stolpert.
Ich habe noch einen ganz kleinen Punkt, der auch sehr schnell abzuhandeln ist. Großer Vorteil für alle Leute, die gerade in dem Workshop-Bereich sind, für den Podcast natürlich nicht ganz so geeignet. Aber ich bin ein großer Fan von dem Artwork. Ich mag das wahnsinnig gern. Und ich finde vor allen Dingen die Seite, einen Moment, 20 toll, wo zwei Puppen dargestellt werden, also so zwei Schattenfiguren, die beiden Götter darstellen, die hier im Konflikt stehen, nämlich Gildarte, die Aschenkönigin, und Vitr, der Sturm der Gerechtigkeit. Und ich finde das unglaublich toll, die so indirekt darzustellen über so ein Theater-Kinder-Puppenspiel. Fand ich super faszinierend, das zu sehen.
Ich glaube, das ist sogar, ist das nicht in Indonesien tatsächlich so ein
das könnte,
Kulturding, dass das so ein Schablonen-Marionetten-Schattentheater
so Schattentheater, macht. Ne? Ja, das könnte gut sein.
Ich glaube, Kenny Bijaja hat da vielleicht kulturelle Einflüsse rein. Die ist sehr, sehr cool. Ist auch mein Lieblingsbild.
Wirklich, wirklich faszinierend, ganz toll. Kenne noch so eine Variante, kenne ich noch, die gibt es auch bei Dungeon Crawl Classics in einem der Abenteuer. Ich bin nicht sicher, ob das Intrigen am Hof des Chaos war, aber ich glaube, da fängt das Ganze auch mit so einem Puppentheater an und das ist mir nur deswegen eingefallen, weil ich gelesen habe, dass unter anderem auch DCC Jason Lutz inspiriert hat für dieses Abenteuer.
Ja. Einen letzten Punkt noch, den ich noch reinwerfen möchte, warum das Abenteuer mir gut gefallen hat, ist, es gibt Gegnertypen für jeden Geschmack. Es gibt den bösen Magier. Manche Leute, entweder erstechen sie gern böse Magier von hinten, oder liefern sich Magierduelle, ist immer gut. Es gibt Hordengegner, das sind dieses brennenden Skelette, haben aber einen Twist dadurch, dass sie eben brennen und können vielleicht ein Schwert schmelzen oder sowas, wenn du sie triffst. Es gibt einen fiesen, kaum zu knackenden Zwischengegner, das ist der steinerne Wächter der Bibliothek, das ist so ein großer Steingolem, der ist halt auch Stein und praktisch unverwundbar, und was machst du gegen den? Und es gibt am Schluss noch, wenn man alles langweilig war, noch die wirklich hochstufigen Gegner, nämlich die sengende Heerschar. Da, die haben drei Rüstungen und brennende Schwerter und Speere und so. Das ist also eine ganze Armee, die dann eben rauskommt. Also es gibt für jeden was zu tun. Plus es gibt für Kleriker und Magier auf jeden Fall auch genug interessante Ansatzpunkte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Auch. Da würde ich auch gerne noch mal einhaken. Das, was mir auch gefallen hat bei den Gegnern, der Magier, der hat auch noch so einen Vertrauten, so eine Vampirfledermaus. Wie heißt sie? Asasha? Oder so. Das ist so eine Vampirfledermaus, die er irgendwie hat. Und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Comic-Relief-Faktor rein. So, weil so wie das Vieh auch gezeichnet ist in der Zeit, das hat halt auch so eine dicke Knollennase und so. Sieht so ein bisschen Comic-mäßig aus und hat dann dadurch halt auch so dieses, weiß nicht, kennt man vielleicht auch aus Disney-Filmen, so der Bösewicht hat halt irgendwie so einen Vertrauten, so ein Haustier, das halt irgendwie so ein bisschen schräg ist und Blödsinn macht oder so und nervt. Und das fand ich halt irgendwie auch ganz nett. Das bringt, das macht aus dieser ganzen ernsten Thematik mit den brennenden Leichen aus dem Dorf und so und den bösen Göttern lockert das so ein bisschen auf. Kann man natürlich auch ganz einfach weglassen, aber ich fand das eine nette Idee, die auch gar nicht so häufig in Abenteuern vorkommt.
Ich finde den Zauberer ohnehin interessant. Der heißt ja Torde Skull. Der will nicht nur die Aschenkönigin irgendwie befreien, um irgendwie Tod und Vernichtung zu bringen. Nein, der ist ja in sie verliebt. Und ich finde, das ist eine gute Motivation. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es in der deutschen Übersetzung wirklich sehr gut übersetzt ist. Denn er möchte ja das Ebenensiegel brechen, um seine Flamme zu befreien. Mhm. Was wirklich sehr gut übersetzt ist.
Okay, ja.
Das hat mir auch noch sehr gefallen. Ich würde dann noch einen Aspekt eingehen. Und zwar, das ist ein Teil, der ja dann doch sehr immer sehr, sehr spannend ist eigentlich bei den Dungeon World Abenteuern beziehungsweise auch bei den Dungeon World Zusatzbüchern oder so, die erscheinen, beziehungsweise auch bei jedem anderen PBTA-Spiel, nämlich die Spielzüge. Es gibt einen Spielzug, der hat mir ganz besonders gut gefallen, und zwar in der Grabkammer der heiligen Sigrid.
Ich wusste, dass du das hast. Es ist Paladin-Content.
Es ist wahnsinnig toll. Hast du das gerade parat? Dann kannst du es kurz vorlesen.
Ja.
Es geht nämlich darum, wenn man den Deckel des Sarkophags öffnet.
Genau, wenn du den Deckel des Sarkophags der heiligen Sigrid entfernt, trifft dich ihr heiliges Feuer und dann würfelst du auch Konstitution. Und du kriegst auf jeden Fall Schaden. Die Frage ist nur, wie viel. Und danach musst du aus einer Liste auswählen.
Das ist das Beste.
Du kannst drei Sachen sagen. Du kannst sagen, tja, so sind eben die grausamen Launen der Götter, kriege ich halt Schaden, scheiß drauf. Du kannst sagen, die heilige Sigrid und Vitir, das sind die letzten, ich schwöre Rache dafür, was wir angetan haben, vom Stauach plus eins gegen diesen Sturmgott und alle Anhänger, also kannst die Seiten wechseln, oder du erblickst das Licht der Wahrheit und schwörst wieder ewige Treue und die heilige Sigrid wird deine Schutzpatronin und deine Gesinnung wird rechtschaffen. Das heißt, dein Charakter wird ein rechtschaffender Charakter und dann darfst du ihren Blitzspeer und ihr Schild aus diesem Grab nehmen und darfst sie führen, ohne dass sie dich verletzen. Da kann man einen sehr schönen Charakter-Arc drin bauen, ja.
Das fand ich unglaublich gut. Hat mir sehr gefallen, weil das eben auch den Hintergrund schön verzahnt mit einem Spielelement.
Was mir gut gefallen hat, ist in Vitias Gewölbe das Aufbewahrungsort der heiligen Artefakte. Das ist so ein fünfte Element-Moment. Da gibt es eben eine mit Wind, eine mit Regen und eine mit Donner. Und wo Donner ist, da muss man mit der Faust gegenschlagen, bei Wind und gegenblasen und dann bei dem Regen muss man drauf spucken, urinieren oder weinen. Das hat etwas sehr Barbarisches, was gut in diesen Norden passt. Ja, es muss irgendeine Art von körperlicher Interaktion mit Flüssigkeit stattfinden. Dann öffnet sich diese Tor und dann kannst du diesen, ich glaube, es ist ein Regenmantel, glaube ich, den man dann kriegen kann. Oder einen magischen, Windmantel? Was war Regen?
Diese Sanduhr mit dem Wasser drin.
Eine Sanduhr, genau.
Aeven, das Regenglas, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Das ist ein wahnsinnig tolles Artefakt. Das ist eine Sanduhr, in der sich aber kein Sand befindet, sondern Wasser. Wenn man diese Sanduhr umdreht, dann können da sehr interessante Dinge passieren, weil dich der Gott Vitre nämlich dann auf die Probe stellt.
Das andere ist sehr gut. Wir sollten vielleicht ein bisschen weitermachen.
Genau, wir gehen jetzt in den nächsten Bereich über und widmen uns ein paar Fragen. Also Dinge, die uns etwas ratlos zurückgelassen haben im Laufe des Abenteuers.
Die gibt es nämlich auch, ja.
Das stimmt, ja. Frank, hast du eine Frage an das Abenteuer?
Naja, also eine Sache, die ich halt so ein bisschen offen finde, also vom Lesen, ich habe es ja nicht gespielt leider, aber vom Leseeindruck, wenn die Eskalation jetzt wirklich bis aufs Äußerste hinausgeht, da ist man dann, finde ich, so ein bisschen verloren. Es gibt zwar die Möglichkeit, in diese Feuerebene dann zu gehen, aber was man da dann halt genau jetzt eigentlich machen will, soll, ist dann nicht so richtig klar. Und auch wie dann halt das Ganze weitergehen könnte, wenn jetzt diese Göttin dann anfängt, mit dem Magier, wenn er überlebt hat, da übers Land zu ziehen. Hätte man vielleicht auch irgendwie eine Seite zu ranbringen können, so wenn es halt schlecht ausgeht. Wie kann man denn das Ganze trotzdem noch irgendwie weiterführen? Also wenn die Spieler halt scheitern, die Dämonen oder Halbgöttin befreit wird und dann über die Länder zieht. Da hätte man jetzt, also eine Seite wäre da vielleicht ganz nett gewesen zu.
Genau, also klar, die Abenteuerfronten enden da, wo die sengende Herrscher an die Welt gelangt. Es gibt auch eine Frage am Anfang des Abenteuers, was wird in der Welt geschehen, wenn es eben gebrochen wird?
Ja.
Die Frage musst du der Spielleiter beantworten, der Gruppe beantworten und danach muss man improvisieren. Da hört es auf, ja. Ich hatte eine ähnliche Frage. Angenommen, ich stoppe jetzt den Bösewicht nicht sofort und der gelangt bis dahin, wo ich sozusagen klassischen Drama eben haben will, der gelangt bis zur Ritualkammer, der gelangt bis zu... Dann war der schon in der Bibliothek. Bibliothek ist einer der interessantesten Orte, weil da gibt's endlich mal Hintergrundinfos. Ja, und da gibt's diesen Steinwächter auch. Aber wenn der schon da war und das Buch schon hat, hat der bereits die Schlösser da geöffnet und muss auch an diesem Steinwächter vorbeigekommen sein irgendwie, der ja eindringlich auch. Also, wie hat er das gemacht? Und wenn er das gemacht hat, ist dieser Raum eigentlich noch interessant? Also ist da nicht, wenn der Wächter tot ist und alles geklaut ist, da an wichtigen Infos, wird die Bibliothek dann, also generell werden die Sachen, wo er schon, also die Räume sind so beschrieben, als wäre der noch nicht drin gewesen. Als wäre noch keiner drin gewesen. Und wenn aber schon einer drin war, ist es für die Spieler nicht einfach nur, wir laufen durch und hinterher. Und das ist ein bisschen so, da muss man so ein bisschen darauf aufpassen, glaube ich.
Ja, ist ein guter Punkt, stimmt. Das wird leider gar nicht irgendwie platziert.
Ja, man muss da als Spielleiter schon sehr gut organisiert sein, beziehungsweise auch gut improvisieren können an einigen Stellen. Also es ist ja nicht so, als ob man irgendwie mit nichts reingeschickt wird in das Abenteuer. Es ist ja doch durchaus viel Material vorhanden. Aber man muss das, glaube ich, immer den Gegebenheiten dann anpassen. So ähnlich ist auch die Frage, die ich habe. Ich habe mich immer gefragt, ob dieser kosmische Konflikt so deutlich wird. Du hattest ja gerade schon auf die Bibliothek hingewiesen. Das ist schon sehr wichtig, dass man sich das einmal da alles anhört, sozusagen, oder alle Informationen findet, oder?
Ich glaube, man muss als Spieler da aktiv darauf hinarbeiten. Man darf sich da nicht zurücklehnen und sagen, wir finden die schon irgendwie raus. Das muss man irgendwo einbringen. Und ich glaube, wenn man da so gerade in der Mitte rund um die Bibliothek als Spieler da kurz zurücknimmt und kurz überlegt, okay, wie kann ich jetzt die Infodumps liefern, dann macht man da nichts falsch. Es gibt ja auch noch andere Bücher. Also es gibt nicht das Buch des Regens, es gibt noch das Liberam des Lox Lontorik und es gibt das Martyrium der heiligen Sigrid und so, Bibliotheksprotokolle. Man kann noch andere Bücher da reinbringen, die vielleicht liegen gelassen wurden. Da kann man so ein bisschen nachliefern. Eine Frage, die ich eben noch hatte, ist der Einstieg. Das spielt auch so ein bisschen damit rein. Der Spielleiter weiß ich natürlich bereits alles, aber für Spieler, die wissen erstmal nichts. Das heißt, ich muss auch als Spieler managen, wie und wann ich Infos weitergebe. Und eine Frage ist, wann enthülle ich im Grunde die Gegner? Wann enthülle ich, dass diese komischen Geister mit dem Nebel, die Leute klauen, eigentlich Skelettdiener eines Feuermagiers sind? Und da hatte ich in meinen eigenen Runden immer so ein bisschen, da war ich unsicher. Also hätte ich mir vielleicht schon Abenteuer gewünscht, dass da ich eine klarere Linie bekomme, so hier wäre jetzt gut oder so. Klar, das gibt es natürlich nicht. Aber es gibt eben auch zwei Arten von Einstiegen in das Abenteuer. Das fand ich da in der Richtung immer spannend. Es gibt eben eine klassische Einführung. Man erreicht eben das Dorf und kann nachfragen, was ist da los. Oder man geht in Medias Res weiter, eben Dungeon World mäßig. Die Decke ist eingestürzt, ihr seid irgendwo in den Tunneln und es kommt flackerndes orangenes Licht auf euch zu. Was tut ihr? Also auch da gibt es zwei verschiedene, ganz verschiedene Arten, mit den Gegnern umzugehen. Erstens eben so ein Mysterium aufbauen, das zweite ist eben, hier, da kommen sie jetzt. Und da ja, muss man, glaube ich, für sich selber gut drauf überlegen, wie man damit umgeht.
Das ist ja dann auch nochmal abhängig davon, wie die Fragen so ein bisschen beantwortet werden, auch am Anfang. Ne? Also das finde ich auch sehr schön.
Da oh ja, jeder, das ist auch eine schöne Sache, ja.
Ne, jeder Charakter, also jede Klasse hat so ein bisschen unterschiedliche Fragen rund um dieses Abenteuer und auch den Inhalt. Da werden ja auch schon die ersten paar Hinweise gegeben. Ich habe noch eine Frage, die sich um den Aufbau des Gewölbes dreht. Also es ist ja, wir haben ja keine typische Dungeon-Karte hier, ne? Es sind ja eben Gebiete, die lose miteinander verknüpft sind. Wie funktioniert die Fortbewegung darin? Ich habe das ja leider auch nie gespielt. Ich kenne das auch nur von der Bearbeitung her. Fand aber die Idee sehr interessant. Wie funktioniert das genau?
Zwei Möglichkeiten. Entweder du handwedelst das. Es gibt Gebietsspielzüge, wenn du Katakomben erkundest, 12. Intelligenz und bei Erfolg findest du ein Gebiet und bei Misserfolg führt die Leute schief. Oder du benutzt dann eben das Scouten und Navigieren aus den verhängnisvollen Weiten.
Das ist der interessantere Teil, ja. Wo du dann wirklich jemanden hast, der den Weg sucht und
ja. Das. Aber dir wird eigentlich auf den Seiten nur angegeben, wohin kannst, in welches andere Gebiet kommst du von hier.
Ja.
Der Weg dahin, ja, das bleibt dann im Grunde. Ja, kannst du mal hier drauf würfen, wenn du Lust hast, und da drauf würfen. Aber Details fehlen da.
Es ist manchmal halt in irgendwelchen Gebietsspielzügen oder Spielleiterspielzügen nochmal drin, dass man halt Geheimgänge finden könnte oder Wege halt irgendwie dann doch nicht mehr verfügbar sind, weil Spieler irgendwas verkacken. Aber der Großteil ist halt wirklich offen. Dann steht da halt einfach nur, okay, dieses Gebiet ist über so einen Weg mit dem anderen Gebiet verbunden und das war's.
Ja.
Ich hätte aber auch nochmal eine Frage an Stefan, weil du hattest das ja geleitet. Also vom Lesen her habe ich den Eindruck, man kriegt da sehr kompakt sehr viele Informationen für jedes Gebiet und sollte damit eigentlich hinkommen. Meine Frage wäre jetzt, ist das wirklich so oder ist das jetzt nur mein Leseeindruck?
Man kommt damit hin. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt noch mehr reinbringe, dann verschwindet auch so ein bisschen dieser Zeitdruckeffekt. Es ist bereits jemand im Dungeon und der macht gerade etwas, was nicht gut ist und der kommt vorwärts. Also es ist ein kurzes Abenteuer auch dahingehend, dass es sich eben nicht zu sehr verzettelt, sondern dass die Infos, also alles, was du kriegst, ist irgendwie auf dieses Problem hin zugeschnitten. Es gibt dir entweder Infos im Hintergrund des Problems oder es führt dich in eine Richtung zur Lösung des Problems. Wenn du mehr willst von dem Abenteuer, dann musst du mehr reinsetzen. Ansonsten bleibt es eben dieses Abenteuer und ich habe dann, glaube ich, einmal einen Abend gespielt. Der Markus von 3W6 war übrigens dabei. Und einmal zwei Abende gespielt damit tatsächlich, weil die Gruppe da sehr lange im Dorf Nachforschung angestellt hat, sich nicht so richtig auf den Berg getraut hat.
Ich hatte das auch als so ein Abend, hatte ich das so gesehen. Der kann vielleicht ein bisschen länger sein, aber ein Abend ist, glaube ich, ideal dafür.
Dann vielleicht kommen wir schon so langsam in die Sache, was würden wir anders machen?
Ich habe hier ja nur theoretische Erfahrungen, aber es gibt einen Punkt, den ich, glaube ich, in der Kampagne gern vorher erwähnt hätte, und zwar die Götter. Ich glaube, das wäre interessanter, um dem mehr Bedeutung zu verleihen.
Mhm. Klar, sozusagen, es wird eine kosmologische Wahrheit kundgetan, die du halt vorher nie erwähnt hast. Das heißt, entweder müssen alle mit okay sein für One-Shot, sagen hier übrigens, diese Götter gab es schon immer. Oder sagen, die Götter gibt es halt nur hier im Norden, es kommt nicht von hier. Oder es müsste etwas einfacher sein, sie durch eigene Götter zu ersetzen, vielleicht.
Ja, genau. Das wäre so der Bereich, der gut funktioniert. Wie Markus auch gerade hinweist im Chat, ist das neben dem One-Shot eben auch gut als Mini-Kampagne geeignet mit irgendwie 4 Sitzungen. Oh, ja. Das denke ich auch, dass das gut funktioniert, weil das Setting ist ja schon sehr cool, ne? Also das im wahrsten Sinne des Wortes, könnte man sogar sagen.
Ich leite sehr ergebnisorientiert, von daher geht's bei mir ein bisschen flotter zu.
Hättest du denn nach der Spielerfahrung noch Änderungen, die du eingebaut hättest?
Ja. Zwei Dinge. Erstens, es sind mir zu viele Artefakte. Ich meine, da gibt es wichtige Gegenstände. Das sind sehr viele magische Artefakte. Angenommen, die Spieler holen sich die alle, dann sind sie in so einem recht kurzen Abenteuer hinterher mit wirklich magischen, ja, Heiligtümern vollgestopft. In der Regel findet man nicht alle davon, aber ich fand es etwas überraschend viele. Ich hatte jetzt 2 oder 3 und nicht 1, 2.
Ich glaube, es sind 11.
11 Gegenstände, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ein bisschen viel, was man finden kann, weil die doch durchaus mächtige Sachen sind. Also da muss man schauen, ob man da, würde ich vielleicht gucken, kann man das, begrenze ich die? Vielleicht würde ich mir die Charaktere angucken und sagen, das interessiert euch eigentlich. Zum Beispiel, wenn niemand dabei ist, der mit dem Speer kämpft, würde ich der Paladinin, die da im Sarkophag liegt, zum Beispiel kein Blitzspeer geben, sondern eine andere Waffe.
Ja, wobei die Gegenstände sind ja untereinander nicht wirklich kompatibel, dass sie innerhalb von einer Gruppe geführt werden können, alle, ne? Also den Speer in derselben Gruppe mit dem Aschestab,
ja.
Das wird, glaube ich, nicht so richtig funktionieren, weil die halt auch, naja, die haben ja auch einen gewissen Charakter, die Gegenstände, also sind dann halt auch eher rechtschaffend oder eher chaotisch. Das steht da zwar nicht explizit bei, aber wenn man sich die Beschreibung durchliest, ist das klar. Und das kommt ja halt auch, weil das halt von den verschiedenen Göttern irgendwelche Artefakte sind. Dadurch wird das ja schon ein bisschen begrenzt. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da wirklich alle oder auch die Hälfte kriegt, weiß ich nicht. Gut, kannst
du. Ja, aber
wie viel haben sie denn bei dir bekommen?
Ich bin einen, wenn ich Vitias Gewölbe, da sind 3 direkt nebeneinander. Also, wer macht denn die erste Kammer auf, das erste Artefakt raus und lässt die anderen beiden liegen? das macht doch keiner. Bei mir haben sie, glaube ich, tatsächlich 3 oder 4 bekommen, aber nicht jede Gruppe hat alle gekriegt, das stimmt schon. Aber ein anderes, was ich ändern würde noch, sind die Einstiegsfragen für die Charaktere. Da gibt es die typischen Abenteurerfragen. Also der Bade, der Diebe werden gefragt, welche Schätze sollen in diesen Katakomben sein? Oder Kleriker, Paladin werden gefragt, in welchem Verhältnis steht ein Gottheit zu Vitir? Und warum gehst du in die Katakomben? Das ist wie interessant. Aber so Druiden und Waldläufer kriegen immer so dumme Fragen wie, ein Bewohner, den du persönlich kennst, ist verschwunden. Und warum hältst du die Katakomben für eine widernatürliche Abscheulichkeit? Das taucht ständig auf, dass irgendwas wieder natürlich ist. Das gibt's aber praktisch in normalen Fantasy-Welten nicht, weil irgendwie alles so ein bisschen natürlich ist. Ne? Okay. Also die Feuerebene ist halt schon immer da gewesen. Natürlich ist sie natürlich. Eulenbären vielleicht nicht. Und ich kann ja nicht ständig Eulenbären bringen. Also das ist so.
Wieso?
Wir würden da etwas mehr. Gut, Eulenbären sind schön. Aber mir würden da etwas zugespitztere Suggestivfragen zum Teil besser gefallen, die Charaktere noch direkt ein bisschen mehr in das Abenteuer reinklinken.
Ja, die vielleicht auch ein bisschen mehr den Spielleiter noch anfüttern mit Material. Ja, ne?
Also genau.
Ich meine so, der Dorfbewohner, der entführt worden ist, ja, den kannst du dann halt auftauchen lassen als Gefangener oder als Zombie, das ist ganz nett, aber wenn da noch ein bisschen mehr Stoff wäre, wo die Spieler halt auch mehr Mitentscheidungsrecht durch diese Fragen halt haben an dem Abenteuer, ist. Ja, stimmt.
Aber das ist wie bei Cthulhu ein, dann dein Onkel ist verstorben, hier erbst du sein Haus. Im Zweifel denkt, muss man sich für seinen Charakter bessere Sachen ausdenken.
Ja, das ist schon sehr gut. Kommen wir zum letzten Teil. Was lernt man denn innerhalb dieses Abenteuers sehr gut? Frank, was hast du denn notiert?
Ich finde, was man da sehr gut lernt, ist, wie man auf wenig Raum sehr viel Information sehr übersichtlich aufmachen kann. Also
darum habe ich dich gefragt.
Ich finde die Aufmachung wirklich so gut, dass ich auch überlege, also da würde ich mich auch gerne dran orientieren, wenn ich doch mal für Mythos World was fertig bekomme, was ein bisschen umfangreicher ist. Und da würde ich mich auf jeden Fall an diesen Art des Aufbaus orientieren. Das ist ganz klar. Weil, also so in der Form fällt mir auch kein Beispiel ein, also auf jeden Fall kein älteres Beispiel als das hier, das so gut aufgemacht ist in der Kompaktheit und Übersicht.
Wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, man stelle sich vor, die Berge des Wahnsinns auf 20 Seiten.
Jetzt spoiler doch nicht.
Aber es würde eben genauso funktionieren. Ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend. Also Aufbau und Organisation dieses Abenteuers ist wirklich vorbildlich. Und es muss nicht nur für Dungeon World sein. Es ist auch sehr gut, wenn man dieses Format beibehält für andere Formen von Abenteuern. Also es ist wirklich sehr, sehr gut.
Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das nicht einfach war, also das so zu machen. Ich weiß, du erzählst es ja auch gerne und Stefan ja auch, dass zum Beispiel auch die Zufallstabellen bei Behind the Wall immer recht knifflig sind, da gute Zufallstabellen für zu machen. Und ich glaube, hier gibt's eine ähnliche Kategorie, also so gute Gebietsbeschreibungen zu machen, wie sie hier sind, ist auch nicht einfach so. Das macht man nicht mal eben so.
Nee, je kürzer ein Abenteuer geschrieben ist, desto länger hat es gedauert, es aufzuschreiben. Das ist eine Hand.
Ja, völlig okay. Richtig. Und genauso kompliziert ist es auch mit den Spielzügen. Also ja. Auch gute Spielzüge aufzuschreiben, ist wirklich nicht sehr einfach.
Ich habe aus diesem Abenteuer gelernt, wie man ein Dungeon-Abenteuer schreibt, was über das Abenteuer hinaus interessant ist. Beziehungsweise andersrum, was interessant ist, egal an welchem Teil des Plots sozusagen ich den Bösen platziere oder störe. Das Gewölbe wäre auch spannend, wenn ich nur diesen Stab hätte oder wenn der Böse gar nicht da wäre. Das ist immer noch spannend, wenn der Böse bereits Erfolg hatte. Es ist spannend, wenn ich den Bösen zwischendrin an irgendeinem Punkt aufhalten kann. Es ist egal, wo ich eingreife und wie schnell ich durchkomme als Abenteurer. Der Dungeon und der Ort mit seiner Geschichte bleibt spannend. Und der ist nicht plötzlich gelöst dadurch, dass ich jetzt den Bösen besiegt habe. Und das würde ich gerne übernehmen in eben Sachen, die ich schreibe, dass eben so viel da drin steckt und die Sachen immer noch weitergehen können, auch wenn ich diesen NSC verliere. Sehr große Angst, was passiert, wenn mein Spieler den Bösewicht direkt am ersten Abend oder in den ersten 5 Minuten finden und besiegen. Ist hier kein Problem. Das Kloster bleibt interessant, die Gefahr dieser Feuerebene ist da, der Stab ist auch da, der das machen kann. Es geht weiter und das finde ich gut. Das würde ich gerne irgendwie klauen.
Das ist immer gut zu klauen, ja. Ja, ausgezeichnet. Dann haben wir Diener der Aschenkönigin erforscht. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Frage hier im Chat. Also jetzt besteht noch die Möglichkeit, ein paar Minuten haben wir noch.
Wortmeldung bitte kurz halten.
Vielen Dank fürs Zuhören, hat uns sehr gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig unterhalten. Und wie gesagt, noch einmal der Hinweis, es gibt noch viele weitere Folgen dazu. Und das ist immer interessant, was man da alles so erforscht. Also wir gehen auch wirklich verschiedenste Systeme durch. Angefangen sogar mit dem Schwarzen Auge, wo wir auch einen echten Klassiker besprochen haben. Bis hin zu Cthulhu-Klassikern oder auch Unknown Armies. Sowas ist alles dabei. Und wenn ihr mal eine Idee habt, was wir mal besprechen können, schreibt uns doch einfach einen Kommentar. Dann gucken wir, ob wir das in unseren Zeitplan reinkriegen. Und selbstverständlich auch nochmal ein Hinweis hier. Markus hat es gerade geschrieben. Der 3W6-Podcast hat sich auch mit Dungeon World beschäftigt, was ebenfalls eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Aus dem deutschsprachigen Ausland. Völlig richtig.
Genau.
Ich danke auch.
Tschüss, ja, tschüss. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Und viel Spaß noch. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.